Liebe Zuschauer, meine Damen und Herren, aus aktuellem Anlass haben wir unser Programm geändert. Nach dem großen Echo, das
True Crime Germany
ausgelöst hat, diskutieren heute Abend
Dominik und Christian.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von True Crime Germany, eurem liebsten Verbrechenspodcast. Heute tatsächlich mal nicht mit einer regulären Episode, sondern mit einem Spezial, mit einer Sondersendung, würde man wahrscheinlich bei Aktenzeichen XY ungelöst sagen. Und zwar kam uns dann doch die Idee, da alle anderen Podcast-Formate ja ihre tollen Jahresrückblicke machen können mit den besten Filmen, besten Spielen, was auch immer, dass sich bei Verbrechen aber nicht unbedingt anbietet, dort Charts über die brutalsten Verbrechen des Jahres oder so zu machen, haben uns gedacht, wir finden uns mal zusammen und lassen mal das Jahr oder unsere ersten 10 Folgen ein bisschen Revue passieren, reagieren ein bisschen auf euer Feedback und geben euch ein paar Updates zu den bisher besprochenen Fällen und am Ende haben wir dann noch ein paar kleine Überraschungen für euch. An erster Stelle sei gesagt, das merkt man schon daran, dass ich heute hier mal kurz die Anmoderation mache, ist, dass der Toni leider nicht bei uns ist. Erstmal schöne Grüße an Toni und auch schöne Grüße an euch von Toni. Der ist ja immer ein bisschen oktomedial unterwegs und hat ja auch noch ein paar andere Podcast-Projekte am Start. Und könnt ihr euch auch gerne mal anhören. Play Pointless ist ein anderer Podcast und da ist er mit anderen Jahresrückblicken eingespannt. Deshalb heute nicht nur, sondern jetzt fällt mir kein Lobeswort für dich ein, also ich wollte damit nur einschränken, dass es nicht heißt, dass nur Dominik bei mir ist, sondern dass Dominik bei mir ist. Hallo Dominik.
Hallo, schon okay. Ich bin immer noch mit dem Wort oktomedial beschäftigt.
Also.
Das ist jetzt mein offiziell noch kurz vor Schluss mein Wort des Jahres 2016 und ich werde das auch so häufig und so oft wie möglich künftig in alle möglichen Gespräche und Podcast-Folgen mit einbauen. Also ihr könnt euch schon mal drauf einstellen. Das Wort oktomedial wird künftig omnipräsent sein. Also habe ich auch noch ein Fremdwort reingebracht.
Ich beanspruche das Wort für mich, aber ich glaube trotzdem, dass irgendjemand anderes das mal erfunden hat. Olli Schulz oder so. Also irgendwie.
Bestimmt ja. War es Olli Schulz oder Jan Böhmermann. Einer von beiden muss es gewesen sein, weil die haben ja quasi alle Wörter erfunden.
Super. Ja, also wir sind jetzt tatsächlich am Jahresende angekommen. Wir haben 10 Episoden aufgenommen. Und ich glaube, wir hätten jetzt selbst nicht damit gerechnet, dass tatsächlich so viele Leute von euch an dem Thema interessiert sind und auch dann direkt an unseren Fällen und dementsprechend auch mit dem Podcast. Wir sind, da wollen wir auch nicht geheim halten, wir haben mittlerweile so knappe 3000 feste Hörer. Und das berührt mich schon etwas, weil damals, als wir im Sommer die Idee hatten, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so gut ankommt bei den Leuten. Ich dachte, wir werden da Nische bleiben, aber es ist tatsächlich so ausgeartet, dass wir in unserer Podcast-Rubrik bei iTunes, und zwar bei der Rubrik Geschichte, tatsächlich mehrere Male zwischenzeitlich auf Platz 1 in den Charts waren.
Und vor allem auch ganz tolle iTunes-Rezensionen bekommen haben. Muss man auch sagen. Es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass sich jemand die Zeit nimmt und den Aufwand betreibt, also den Aufwand in Anführungszeichen, sich online einzuloggen, weil es geht ja über mobile Endgeräte geht es immer noch nicht, dass man eine Rezension schreibt oder eine Bewertung abgibt. Also man muss sich da auch wirklich an den PC setzen und das finde ich also auch klasse, dass ihr euch da wirklich die Zeit genommen habt, auch ein paar Worte zu schreiben, die richtig, richtig schön sind. Hat mich also auch sehr, sehr gefreut. Ja. Ganz toll. Vielen lieben Dank dafür nochmal an der Stelle.
Und wir haben ja auch, bekommen ja auch immer viel Feedback von euch über Twitter. Facebook ist immer noch nicht so ganz unser Freund geworden. Ich vergesse es auch dauernd immer zu aktualisieren. Dafür schon mal Verzeihung. Aber dafür ist unsere Twitter-Community, so nenne ich es mal in Anführungszeichen, tatsächlich etwas aktiver. Ich finde es immer wieder begeisternd, wenn man so gerade in den letzten Wochen dann immer wieder liest, wenn jemand fragt, welche Podcasts hört ihr denn so oder habt ihr ein paar Empfehlungen? Und dass dann mittlerweile ziemlich häufig der Name True Crime Germany fällt und das geht mir ans Herz. Das fand ich sehr schön. Und da muss ich jetzt tatsächlich, ich gebe heute tatsächlich persönliche Lobsprechungen aus. Das mache ich eigentlich nie, aber ich muss heute mal zwei Personen loben. Das ist zum einen die Eva, die manche vielleicht ja auch von Twitter kennen, die immer fleißig Werbung für unseren Podcast macht. Vielen Dank dafür. Und an den Herrn Preis, den gibt es auch auf Twitter, der sich tatsächlich die Mühe gemacht hat, zu vielen unserer Episoden seitenlange Analysen und Feedbacks zu schreiben, die uns auch sehr weitergeholfen haben, sowohl was jetzt so das, den Ablauf des Podcasts, aber auch Inhalte angeht. Da, wie gesagt, finde ich toll, dass Leute sich die Mühe machen und sich überhaupt mit dem, was wir machen, beschäftigen.
Ja, kann ich nur genauso beipflichten, gerade diese ganz langen Bewertungen, die dann kamen, oder diese wirklich konstruktive Kritik. Also es ist ja auch immer die Gefahr, dass dann wirklich so Sachen kommen wie das und das gefällt mir nicht, aber keinen Vorschlag, wie man es besser machen kann. So, das ist ja eigentlich, wo man dann mit am wenigsten mit anfangen kann, weil man halt sagt, okay, ich weiß, es gefällt euch nicht, aber ich weiß jetzt halt aber auch nicht, wie ihr es haben möchtet. Und da muss ich wirklich sagen, da war die Kritik wirklich durchweg konstruktiv. Es waren immer gute Verbesserungsvorschläge dabei. Wir entwickeln uns ja auch ständig weiter in unserem Cast und wir versuchen auch öfters mal neue Ansätze oder versuchen mal kleine Änderungen mit einfließen zu lassen. Und das hilft uns natürlich schon sehr. Also auch von meiner Seite aus nochmal ganz lieben Dank für euer Feedback und vor allem auch für eure Treue und für die netten Worte zu unseren Episoden.
Genau. 10 Episoden, Dominik. Was war eigentlich nicht jetzt deine liebste Episode, sondern bisher dein liebster Fall von dem, den wir bisher hatten?
Der Vampir von Düsseldorf. Peter Körten.
So.
War mein persönlich liebster Fall, weil ich so ein kleiner Horrorfan, als kleiner Horrorfan hat mir das natürlich gefallen und auch die Tatsache, dass halt weniger Informationen und vor allem auch kein Bewegtbildmaterial irgendwie vorliegt zu dem Fall, weil er halt schon so lange her ist. Das macht's, finde ich, noch ein Stück weit unheimlicher und auch noch so ein bisschen mystischer und das fand ich so ein bisschen faszinierend. Mich wundert auch, dass es noch keine ordentliche Verfilmung davon gegeben hat, also keine wirklich hochbudgetierte Spielfilmvariante davon, weil es bietet sich eigentlich an, meines Erachtens.
Aber willst du eine deutsche Verfilmung dazu haben?
Ja, nicht unbedingt, aber was ich so mitbekommen habe, muss auch der Fall in Amerika, also gerade bei diesen Horror-Crime-Formaten, die oft mal gemacht werden mit irgendwelchen besonders grausamen Geschichten, das muss da schon auch recht gut bekannt sein, gerade so ein bisschen in der Goth-Szene oder sowas wird oftmals ja da auch mit sowas gespielt. Und von daher hätte ich gedacht, dass zumindest sich vielleicht da irgendwie mal ein Horrorregisseur aus dem Indie-Bereich vielleicht mal irgendwie des Themas annimmt, aber scheint bislang
solange es nicht
so in der Form noch nicht passiert.
Solange es nicht Rotenburg 2 wird.
Ja, okay, gut, schon. Vielleicht ist es doch ganz gut, dass der Stoff bislang unverfilmt geblieben ist, wenn man sich das vielleicht unter dem Gesichtspunkt anschaut. Genau, aber es soll nicht über Filme gehen, aber genau der Fall, den fand ich persönlich mit am faszinierendsten, wobei es halt auch bei den ganzen Themen, die wir hatten, schon schwierig ist, dann ein interessantestes Thema rauszufiltern, weil gerade unser letzter Fall auch mit Marianne Bachmeier, der war ja auch sehr interessant, weil er halt über die Tat hinaus noch Fragen aufgeworfen hat zum Thema Selbstjustiz und darüber zu spekulieren und zu sprechen und verschiedene Sichtweisen zu bekommen, das ist auch sehr, sehr interessant gewesen.
Ja, und da sind wir dann auch schon bei unserem ersten Update, würde ich sagen. Gehen wir einfach mal direkt auf die letzte Episode ein, die sich halt um den besonderen Fall Marianne Bachmeier und ihre Selbstjustiz im Gerichtssaal gedreht hat. Und da haben wir auch Feedback bekommen von einer fleißigen Hörerin, die da besonders aufgepasst hat und die uns dann auch erklärt hat, dass uns da ein Fehler unterlaufen ist. Das war mir tatsächlich nicht bewusst, aber wir haben dann auch nochmal nachrecherchiert. Und wollten uns jetzt dazu natürlich auch nochmal äußern. Worum ging es nochmal genau?
Richtig, also wir haben den netten Hinweis bekommen von einer Hörerin über Twitter, dass anders als wir es im letzten Podcast gesagt haben, natürlich Mord und Totschlag nicht darin unterschieden werden, dass Mord mit Vorsatz ist und Totschlag quasi ohne vorsätzliche Tötungsabsicht, sondern das ist quasi sind beides vorsätzliche Tötungsdelikte, kann man auch nachlesen im Strafgesetzbuch, Paragraph 211 und 212, wer das mal in offizieller Seite nachlesen will. Es ist tatsächlich gar nicht so genau abgegrenzt, wann von Mord und wann von Totschlag gesprochen wird. Mord hat besondere verwerfliche Begleitumstände, so ist es formuliert, die definiert werden zum Beispiel nach besonderen Tatmotiven, nach einer besonderen Absicht des Täters, nach speziellen Umständen, unter denen die Tat passiert ist. Auch Heimtücke und sowas spielt da eine Rolle, also da gibt es verschiedene, oder die Grausamkeit, wie grausam sind die Morde dann gewesen oder wie grausam war der Totschlag, danach wird unterschieden, also nicht so, dass man das so genau abgrenzen kann, sondern da wird wahrscheinlich wirklich auch jedes Mal der Juristenapparat bemüht werden und letztlich muss es dann der Richter festlegen, ob diese besonderen Begleitumstände für einen Mord ausreichen und ausreichend vorliegen oder ob man dann von Totschlag spricht. War mir aber ehrlich gesagt auch nicht so bewusst. Aber vielen Dank natürlich für den Hinweis. Dann können wir das jetzt hier an der Stelle nochmal richtigstellen.
Ja. Ebenfalls hat sich da auch noch was Aktuelles ergeben. Und zwar gab es tatsächlich vor kurzem wieder einen Fall von Selbstjustiz in Deutschland, und zwar Münsterland. Der wurde gerade vor Gericht aufgerollt, der Fall. Und es kam dann auch zu einer Verurteilung. Es ging darum, dass ein Mädchen behauptet hat, dass ein 20-Jähriger sie vergewaltigt hat, woraufhin sie mit zwei männlichen Kumpanen diesen 20-Jährigen quasi in Anführungszeichen gekidnappt hat und dann gefoltert hat. Und das hat sich dann aber im Nachhinein als falsch herausgestellt. Also der hat sie nicht vergewaltigt. Das heißt, es war noch eine Selbstjustiz in dem Fall, noch nicht mal eine, wie drückt man es aus, nicht mal eine begründete, ist sie nie in dem Sinne, aber auch nicht
ja,
mal.
Ja, aber jetzt, es lag nicht mal ein Motiv, also es lag nicht mal ein Motiv vor, nachdem man zumindest halbwegs nachvollziehen hätte können, warum die so gehandelt haben.
Ja, und das Opfer, das wurde auch lebensgefährlich verletzt, hat zum Glück überlebt. Und da kam es dann jetzt zu einer Verurteilung, also die Haupttäterin, also die sowohl die falsche Aussage getätigt hat, als auch an dieser Folterung beteiligt war, hat 6 Jahre Haft bekommen und die anderen beiden irgendwas zwischen 4 und 6 Jahren. Aber das sollte nochmal eine Anmerkung sein, dass es halt tatsächlich, ja vielleicht doch tatsächlich häufiger vorkommt, als wir denken. Wir hatten in dem Podcast selbst, hatte Toni kurz angemerkt, dass es ja auch schon einen anderen bekannten Fall der Selbstjustiz in Deutschland gab, als es darum ging, dass ein Deutscher namens Dieter K. Ein Mädchen umgebracht hat und vergewaltigt hatte und dass der Vater des Kindes, dieser André Bamberski, diesen Dieter K. nach Frankreich geschleppt hat, um ihn dort von einem Gericht in Frankreich verurteilen zu lassen, weil die deutschen Gerichte sich für diesen Fall nicht interessiert haben, beziehungsweise kein Interesse daran hatten, da irgendwie rechtlich nachzugehen. Und das hatten wir erwähnt im Podcast, und da hat sich wirklich just einen Tag, nachdem wir die Aufnahme gemacht hatten, ergeben, dass der Verbrecher, dass dieser deutsche Dieter K. dann jetzt doch das Gefängnis vorzeitig verlassen darf, aus gesundheitlichen Gründen. Das hatte irgendwie, was war mit ihm los? Er hatte irgendwie Herz- oder Kreislaufprobleme oder so weiter, die lebensbedrohlich sind. Und das Gericht hatte dann die Auflage erteilt, dass er freikommen könne, wenn er einen Platz in einem Pflegeheim in Deutschland oder in Frankreich findet. Und das ist dann wohl jetzt auch der Fall gewesen. Aber es war ja auch damals ein Fall, der medial groß war. Zum einen, als es damals geschehen ist, aber das war ja auch quasi die ausgeübte Selbstjustiz in Anführungszeichen, beziehungsweise dass der Vater den Täter hingeschleppt hat zum Gericht. Das war ja erst viele Jahre später. War auch nochmal interessant, wirklich einen Tag später, wir haben drüber geredet und dann wird er entlassen aus dem Gefängnis. Ja, das war das Update zu Marianne Bachmeier. Etwas mehr hat sich dann tatsächlich auch noch ergeben im Falle der Göhrde-Morde. Da hatten wir ja schon im Podcast selbst auch diese Verbindung zu diesem Fall der ermordeten Birgit M. und dem tatverdächtigen Kurt Werner W., hatten wir schon gesponnen, die Verbindung, und da haben sich tatsächlich ein paar Sachen ergeben. Also es wird immer noch recherchiert und ermittelt, und da kann ich nur eine Empfehlung für geben zum Lesen. Die Zeit, also die Zeitung Zeit, hat, kann man auch online nachlesen, einen ziemlich umfangreichen Bericht, einen Mehrteiler dazu geschrieben, der wirklich sehr lesenswert ist. Muss man sich unbedingt mal durchlesen. Also da erfährt man wirklich noch Sachen, die ganze Sache eigentlich noch zuspitzen. Ich weiß, wir haben damals schon bei dem Fall sehr viel über die Polizei gemeckert, aber hier gibt es tatsächlich noch ein paar Sachen, wo man eigentlich nur noch mit den Augen rollen kann, oder?
Unglaublich. Also gerade so, wenn man sich das jetzt nochmal so durchliest, weil jetzt scheinen ja wirklich die Ermittlungen nochmal anzulaufen. Also knapp fast jetzt 30 Jahre, also übernächstes Jahr werden es 30 Jahre, oder übernächstes dann 2019. Und die Leute sind immer noch so damit beschäftigt, dass dann jetzt nochmal eine neue Sonderkommission gegründet wird. Und dass sich wieder jetzt auch Beamte damit beschäftigen, diese Morde noch aufzuklären. Also es ist eigentlich unfassbar, dass man sich nach so langer Zeit immer noch damit befasst und dass da immer noch Kapazitäten zur Verfügung gestellt werden, um das aufzuklären.
Ja, also man hatte tatsächlich, die Ermittlungslage ist dann so gewesen, dass dieser Mord an dieser Birgit M. tatsächlich offiziell final aufgeklärt wurde und man Kurt Werner W., wie sagt man, im Grabe als Täter beschuldigt und ermittelt hat. Ob das denn letztendlich, ich bin da immer so, ich finde das immer noch ein bisschen kurios, das letztendlich ja hier quasi der Fall, zumindest für Birgit M., aufgeklärt gilt, obwohl ja letztendlich gar keine Verhandlung oder eine richtige Verurteilung stattgefunden hat, da ja W. sich damals, also damals Selbstmord begangen hat. Ich finde das immer ein bisschen komisch, weil letztendlich kann man es eigentlich doch nicht final aufklären, wenn man den Beschuldigten nicht angehört hat, oder?
Und vor allem ist es ja auch für die Hinterbliebenen jetzt nicht unbedingt, also so könnte ich es mir vorstellen, ist nicht unbedingt ein guter Abschluss, wenn ich weiß, okay, jemand, der schon seit Jahrzehnten tot ist, ist quasi dafür verantwortlich. Weil es gibt, wie du schon sagst, es gibt keinerlei Möglichkeit, sich noch in irgendeiner Art und Weise mit dem Menschen auszutauschen oder von ihm in irgendeiner Form zu erfahren, was ihn zu der Tat bewogen hat oder zu erkennen, okay, da war jetzt vielleicht geistesgestört oder das ist einfach ein schlimmer, böser Mensch. Aber ich habe, also es ist, stelle ich mir sehr, sehr schlimm vor, zumal ja auch viele der Hinterbliebene, gerade von dem Ehepaar, was getötet worden ist, immer noch damit zu kämpfen haben. Und das hängt ihnen wohl bis heute nach. Zum einen die Art und Weise, wie dieses Paar damals umgekommen ist, und zum anderen natürlich, dass eben nie final aufgeklärt werden konnte, wer der Mörder war. Und wenn du dann erfährst, okay, der Mörder war voraussichtlich eine Person, die sich bereits 1993 selbst umgebracht hat, wir haben weder eine Möglichkeit, mit dieser Person zu reden, noch jetzt im Nachhinein festzustellen, was ihn dazu bewogen hat, ist jetzt nicht unbedingt ein guter Grundstein, um selbst mit diesen Sachen abschließen zu können, könnte ich mir vorstellen.
Ja, und wir hatten ja damals auch ein bisschen gemutmaßt, weil wir auch ja nichts dazu recherchieren konnten, wie es denn eigentlich den Kindern, den beiden von dem ersten, also von dem ermordeten Ehepaar in der Göhrde, wie es denen ergangen ist. Und es ist tatsächlich so, dass die beiden Kinder, es gibt ja eine ältere Tochter und eine jüngere Tochter, von die ältere ja mittlerweile auch schon, was war das, 40 oder 50 Jahre alt sein müsste, dass die tatsächlich auch bis heute noch unter diesen Vorfällen leiden. Auch, das wusste ich nicht, das habe ich jetzt auch erst durch diesen Zeitartikel erfahren, da sie sich damals auch einem extrem massiven Druck der Medien aussetzen mussten. Sie haben damals viele Angebote bekommen, hier, Bild-Zeitung möchte hier eure Lebensgeschichte haben, erzählt mal was, wir möchten Zugriff auf eure Fotoarchive haben, auf die Medienarchive. Und die beiden Mädchen oder jungen Frauen haben damals etwas naiv tatsächlich auch leider gedacht, dass man damit ja die Ermittlung fördern könnte und unterstützen könnte, indem man das macht. Aber letztendlich wurden sie da ziemlich auseinandergenommen von der Presse und auch unter Druck gesetzt. Und das hat alles so ziemlich viele Nachwirkungen hinterlassen. Also den Frauen geht's heute gut, aber es hat natürlich Nachwirkungen gehabt und das hat sich auch bis heute nicht geändert. Und das ist auch mehr als nachvollziehbar. Was tatsächlich sich jetzt noch in letzter Zeit ergeben hat, sind dann wieder, wie wir eben schon angedeutet haben, wieder einige komische Ermittlungsfehler scheinbar. Und zwar hat sich ergeben, dass auf Kurt Werner W.'s Dachboden man eine Videokassette gefunden hat, auf der, die auch beschriftet war, auf der sich tatsächlich genau die eine Folge Aktenzeichen XY ungelöst befindet, in der es um die Göhrde-Morde ging. Was ja schon ein sehr dubioser Zufall ist aus meiner Sicht.
Das ist immer so komisch. Also manches fällt einem fast schon schwer zu glauben, weil es fehlt nur noch, dass er irgendwie draufgeschrieben hat, meine Morde im TV oder irgend sowas in der Art. Ne? Und die Polizei ja dann, man stellt sich das ja immer so bildlich vor, irgendwie, dass dann so ein Wachtmeister Dimpelmoser irgendwie dann da oben rumläuft und die Videokassette irgendwie irgendwo im Schatten liegt und er läuft dann so viermal dran vorbei und sagt sich, nein, hier ist nichts. Also so kommt man sich fast vor, wenn man darüber nachdenkt. Aber es ist natürlich immer schwierig, im Nachhinein zu beurteilen, wie das dann im Einzelfall läuft und was dann letztlich zu den Fehlern geführt hat. Aber ich meine, klar, wir haben ja, als wir über den Fall ursprünglich gesprochen haben, schon mehrfach darauf hingewiesen, dass wohl der ein oder andere Ermittlungsfehler gemacht wurde, nachweislich auch gemacht wurde. Und ich könnte mir vor allem halt auch vorstellen, natürlich ist es immer weniger befriedigend, einen Mörder zu liefern, der selbst schon tot ist. Und nachdem man, wenn man bedenkt, die Göhrde-Morde waren 89, erhängt hat sich Kurt Werner W. dann 1993 und es waren halt jetzt nur 4 Jahre dazwischen. Und klar, ich meine, wenn man jetzt nach 4 Jahren diesen Mann präsentiert hätte und gesagt hätte, okay, wir haben ihn, aber leider ist er tot, wir haben jetzt keine neuen Erkenntnisse, wir können jetzt nichts mehr Neues draus gewinnen, vielleicht hat man sich dann auch intern so ein bisschen unterbewusst gewünscht, den Menschen, die ja darauf gewartet haben, dass der Mörder endlich gefasst wird, dann vielleicht auch jemanden vorsetzen zu können, der vielleicht ein bisschen, wo die Leute ein bisschen mehr davon haben, der auch noch lebt und wo man der ein bisschen greifbarer ist für die Menschen. Also ist jetzt reine Spekulation, aber so, das könnte ich mir so vorstellen, weil es ist ja auch in den anderen Fällen immer so gewesen, die Medien und das öffentliche Interesse und die öffentliche Meinung beeinflussen mit Sicherheit direkt oder indirekt auch das Ermittlungsverfahren, da bin ich mir sicher.
Ja, er hat ja auch noch diesen Bruder, der Kurt Werner Wehm, und da gibt es wohl diesen Bericht darüber, dass Kurt Werner Wehm seinem Bruder noch kurz vor seinem Suizid erzählt habe, dass es da ein paar Geheimnisse gibt und er soll doch das oben auf dem Dachboden und in der Regenrinne und irgendwie Geheimnisse lauern und so weiter. Und man hatte dann den Bruder irgendwann befragt, ob er sich äußern könnte zu seinem Bruder. Und er meinte einfach nur, nein, das spricht auch schon sehr für sich. Was sich ebenfalls noch ergeben hat, ist, dass zwischenzeitlich die Ermittlungen gegenüber Kurt Werner W. eingestellt worden sind. Also jetzt nicht in Bezug auf Birgit M., sondern in Bezug auf diesen Görde-Doppelmord, ist, dass das Phantombild, was angefertigt wurde nach den Zeugenaussagen, nicht Kurt Werner W. entsprochen hat, weil das Phantombild keine Brille getragen hat, Kurt Werner W. aber schon. Das war tatsächlich ein Grund dafür, warum die Ermittlungen zwischenzeitlich eingestellt wurden, wie sich jetzt herausgestellt hat. Finde ich auch ein bisschen krass.
Ja.
Weil das ist ja nun mal ein Merkmal, was jetzt nicht zu einem Körper gehört. Das ist was man auf- und abnehmen kann. Und wenn einer, zum Beispiel, ich bin auch kurzsichtig, aber ich trage meine Brille weder auf Arbeit noch großartig draußen. Ich trage die wenn ich Auto fahre, zum Autofahren oder zum Fernsehen gucken. Und wenn die Leute mich jetzt auf der Straße sehen würden, würden die mich auch nicht als Brillenträger bezeichnen, obwohl ich eigentlich eine Brille trage.
Ja, ist ja. Recht dubios auf jeden Fall. Ja.
Jedenfalls hat man dann ein neues Profiling erstellt und das hat dann dem Profil auch von Kurt Werner W. eher entsprochen als das alte Profil. Was noch witzig, oder witzig ist es ja nie, aber kurios ist, dass neben dieser VS-Kassette hatte man halt auch noch andere Unterlagen ausgegraben, aus denen sich auch damals hätte schon ergeben können, dass Kurt Werner W. mit so einem sogenannten BTX-System, das ist so ein früherer Frühläufer von so einem Online-Dienst, nach Artikeln, Informationen und Adressen etc. von Verwandten des Opfers, also nach Angehörigen der Opfer vom ersten Doppelmord, gesucht hat. Und auch Zeitungsartikel über Birgit M. sammelte. Also es war alles so kurios, dass es einfach damals nicht so keine Rolle gespielt hat. Ich meine, da sucht jemand nach einer Tat Informationen über Angehörige eines Mordopfers. Ist schon ein Indiz. Also jetzt nicht vielleicht unbedingt eine Grundlage für eine Anklage oder als Beweismittel, aber stutzig machen sollte einen das schon.
Wobei mich da wiederum so ein bisschen stutzig macht, weil ich meine, Kurt Werner W. war ja Hausmeister-Gärtner. So, und wir schreiben das Jahr, keine Ahnung, 1990 vielleicht oder 91 oder lass es auch 89 dann gewesen sein. Man weiß ja nicht, wann er sich das, wann in welcher zeitlichen Abfolge diese ganzen Sachen gesammelt wurden. Wie beschafft sich Ende 80er, Anfang der 90er ein Gärtner Zugang zu so einem BTX? Also zu so einem, mir sagt das auch nichts, ich kenne das auch nicht, da bin ich noch zu jung dafür. Aber ich habe schon mal sowas gehört, es gab ja so eine Frühform des Internets, wo man Informationen finden, veröffentlichen und austauschen konnte. Aber so wie ich das verstanden habe, war es nicht ganz leicht, dazu Zugang zu bekommen. Das war auch nicht so weit verbreitet. Also er muss sich ja dann irgendwie, entweder hatte jemanden gekannt, der das hatte, oder er hatte selber eine Affinität und hat da vielleicht beträchtliche Summen und auch beträchtliches Know-how vielleicht vorweisen können, um sich da Zugang zu verschaffen.
Ah, jetzt weiß ich, was das ist. Das ist
auch wieder irgendwie sowas, ne?
Jetzt weiß ich, was das ist. Also BTX steht für Bildschirm, also ich lese jetzt kurz von Wikipedia vor, ist Bildschirmtext und war ein interaktiver Online-Dienst. Er kombinierte Telefon und Fernsehschirm zu einem Kommunikationsmittel, darf aber nicht mit dem heutigen Fernsehteletext verwechselt werden. Ja, das ergibt Sinn.
Da hätte ich jetzt dran gedacht, an den Teletext, ehrlich gesagt.
Ja, das ist so ein Misch aus Teletext, aber auf dem so einem Telefon, was auf dem Monitor mit einer angebundenen Tastatur liegt. Naja, oh, so war das in dem.
Zu abstrakt für uns, glaube ich. Da sind wir dort doch noch ein bisschen zu jung
dafür. Ich glaube, das Ding hat auch keinen Sammlerwert, also auch nicht interessant
für uns. Ich glaube, also auch, wenn man bedenkt, wie wenig man heute darüber weiß, wenn das wirklich ein ernstzunehmender, weit verbreiteter Vorgänger des Internets gewesen wäre, dann wäre das heute bekannter. Also davon gehe ich aus. Also das war wahrscheinlich wirklich eher so ein Nischending. Wenn jemand von euch da draußen Infos hat dazu und sich vielleicht jetzt total aufregt und sagt, nein, BTX ist das Medium für mich auch heute noch, schlägt Internet jederzeit um Längen und war vielleicht in 8 Milliarden Haushalten, dann bitte einfach gerne an uns Rückmeldung geben.
Zum Beispiel an Twitter at truecrimeger oder GER, wie Toni sagt, den mussten wir noch unterbringen.
True Crime, at truecrimeger. Ja. Nee, nicht .de. Oh.
Aber gutes Thema okay. auch, das habe ich nämlich vorhin vergessen, das .de. Habe ich ja schon auf Twitter schon vor Wochen versprochen, dass dann irgendwann auch mal der Blog folgen wird. Und ja, er wird jetzt tatsächlich in unserer kleinen, nenne ich es mal, Ferien-, Weihnachts-Winterpause, wird da dann auch tatsächlich was passieren.
Aber wir bauen den Hype noch ein bisschen auf.
Genau. Zu deiner Lieblingsepisode, der Vampir von Düsseldorf, Peter Kürten, habe ich tatsächlich noch eine kleine Leseempfehlung. Und zwar kann man sich dort, das wurde im Spätsommer veröffentlicht, da bin ich jetzt aber erst vor ein paar Tagen drauf gestoßen und habe auch schon mal reingelesen, gibt es einen Kriminalroman von Susanne Brinero, der da heißt Der Vampir vom Niederrhein, Peter Kürten. Und das ist tatsächlich ein ziemlich, soweit ich es bis jetzt gelesen habe, ich bin noch nicht durch, ein ziemlich interessanter Kriminalroman, der so ein bisschen die wahren, also das True Crime mit ein bisschen Fiktionalität verbindet. Also das ist halt aus der Sicht eines Kriminaljournalisten oder so geschrieben und der dann quasi in der Nachbarschaft von Peter Kürten gewohnt hat und aus seiner Sicht diesen Fall schildert. Und das kann man sich durchaus mal durchlesen, kostet jetzt auch nicht so viel. Für Weihnachten wird es jetzt nicht mehr reichen, aber kann man sich mal geben. Ist auf jeden Fall ziemlich interessant geschrieben.
Klingt nicht schlecht, werde ich auf jeden Fall auch mal reinschauen.
Ja. Also aus der Reihe.
Für Kindle habe ich gesehen,
digital. Genau, und aus der Reihe gibt es halt auch noch ein paar andere so eine Kriminalromane über ein paar Fälle. Ja, das waren erstmal die drei Updates, mehr oder weniger, zu den bisherigen Episoden. Es wird sicherlich immer mal wieder vorkommen, dass sich im Laufe der Zeit neue Sachen ergeben. Gerade in dem Görde-Fall gehe ich davon aus, dass da noch einiges passieren wird in naher Zukunft. Das wird immer wieder passieren und mal sehen, vielleicht behalten wir das auch bei, dass wir ab und zu dann mal auch Updates zu den einzelnen Fällen geben. Kommen wir jetzt vielleicht zu dem lockeren Teil dieser Episode, obwohl ich den bis jetzt eigentlich schon ziemlich locker fand. Und zwar haben wir uns zum Abschluss der, nennen wir uns mal in Anführungszeichen, ersten Staffel True Crime Germany überlegt, vielleicht doch mal ein paar kleine persönliche Geschichten vorzutragen mit unseren persönlichen Verbrechenserfahrungen. Zumindest bei mir sind es tatsächlich eher Schmunzeln, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es jetzt wirklich lustig ist, aber eher so kleinere Sachen aus der Kindheit. Aber es hat ja jeder halt irgendwie mal schon mal Erfahrung mit Verbrechen gehabt. Ich hoffe von euch oder generell, jetzt wünsche ich das natürlich keinem, dass er in dem Sinne Kontakt zu Verbrechen hat. Aber wenn es so kleine Geschichten sind, ist es manchmal schon ganz witzig. Und zwar komme ich ja tatsächlich aus einem kleinen Ort von der Ostseeküste und bin in den 90er Jahren hier aufgewachsen. Und Ende der 90er Jahre, da war ich so 11, 12 Jahre alt, ist ja damals der berühmt-berüchtigte Schwerverbrecher, jetzt habe ich doch tatsächlich seinen Vornamen vergessen. Schmökel.
Sag einfach Herr.
Herr Schmökel.
Schmökel oder Schmökel, ja.
Finde ich blöd? Heißt er Peter? Nee, das muss ich jetzt wissen. Wer ist denn ein Schmökel mit Vornamen? Das weiß ich immer. Du kannst mich nachts um 2 wecken und dann sage ich dir, dass er Frank Schmökel heißt.
Ja. Aber er heißt bestimmt jetzt
Erwin, oder? Nee, er heißt Frank Schmökel. Das ist tatsächlich ein mehrfach verurteilter Mörder und Vergewaltiger, der aber auch zwischenzeitlich mal aus der Haft ausgebrochen ist. Und zwar war das, glaube ich, zu diesem Zeitrahmen 2000. Da ist er halt aus der Therapie, im Rahmen seiner Therapie irgendwie ausgebrochen und hatte dabei seine Mutter und einen Pfleger schwer verletzt und war dann halt auf der Flucht. Und niemand wusste so recht, wo der hingeflohen ist. Und überall in Deutschland wurde berichtet, ja, der ist hier oder der ist hier, wir haben den hier gesehen. Und die Polizei wurde immer hin und her gehetzt. Und so war es auch bei uns in unserem beschaulichen kleinen Örtchen an der Ostsee so, dass es Gerüchte gab, dass sich Frank Schmökel dort irgendwo befindet oder sich in irgendeiner Hütte versteckt, heimlich. Und es war dann tatsächlich ein Tag so, dass die Polizei da wohl auch wirklich nachgegangen ist, diesen Hinweisen. Und zu dem Zeitpunkt war ich mit meinem damals besten Freund auf einer Fahrradtour zwischen so Korn, Raps und Sonnenblumenfeldern. Und dann hat er auf seinem niegelnagelneuen Handy der Firma, heißt es Sagem oder Sagem? Gibt es die überhaupt noch?
Sagem, ja. Sagem war das. Sagem. Also wir haben immer Sagem gesagt, ich glaube, die hießen auch so.
Ja, auf seinem niegelnagelneuen Sagem-Handy einen Anruf von seiner Mutter bekommen, dass wir doch schnellstens nach Hause kommen sollen, weil Frank Schmökel hier ist. und also
Schmökel ist da zum Kaffee, kommt doch nach Hause.
Ja, genau, das wollte ich damit nicht sagen, aber so klang es gerade. Und wir hatten dann auf einmal, weil wir das natürlich auch damals in dem Alter, hat man das dann auch schon mitgekriegt, wenn das in den Medien ist und wenn dann Mörder gesucht wird. Und gerade bei Kindern, die sind ja besonders empfänglich für so eine Horrorgeschichten. Und wir haben uns dann überlegt, okay, wir sind jetzt hier mit unseren Fahrrädern, das dauert schon eine Weile, bis wir zu Hause sind und wir haben jetzt Schiss.
Und just in dem Moment, wirklich just in dem Moment, sind über uns zwei Polizeihubschrauber gekreist, die Felder abgesucht haben. Also das war wirklich passend, genau zu diesem Zeitpunkt. Und dann haben wir richtig Schiss bekommen, haben unsere Fahrräder ins Feld geworfen und haben dort 4 Stunden lang im Feld verharrt und haben gesagt, wenn uns hier keiner abholt, dann schlafen wir heute Nacht hier im Feld. Wir bewegen uns keinen Meter weiter. Ja, irgendwann haben uns dann wurden wir dann abgeholt von Erwachsenen, aber das fand ich ganz...
Ja, zum Glück gab es bei euch damals noch kein Google im Handy und kein Internet und sowas, weil wenn ihr den gegoogelt hättet, ich habe den gerade mal gegoogelt, leckt mich fett, ey, sieht der übel aus. Ja, ne? Das ist ganz, 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 ganz schlimm. Ich hätte Angst vor dem, wenn der bei Edeka an der Kasse steht, ja, ohne dass ich jetzt wüsste, dass der irgendwas gemacht hat, ganz ehrlich.
Ist tatsächlich, also, tatsächlich auch ein Kandidat für eine ganze Episode, das bietet sich bei dem tatsächlich an. Ich glaube, da war zwischenzeitlich mal wirklich so der... vor Armin Meiwes, vor seiner Zeit, wo einer der bekanntesten Verbrecher zu dem Zeitpunkt damals.
Ja, der schaut wirklich übel aus. Boah.
Ja.
Richtig heftig.
Hast du mal Erfahrungen gehabt mit Verbrechen? Das klingt so doof, die Frage.
Ja, also nicht direkt.
Aber du hast ja letztes Mal schon gesagt, dass du ja häufiger vor Gericht stehst. Im Gericht stehst,
meine ich. Ja, ich stehe häufiger vor Gericht. Genau, ich habe beruflich, habe ich ab und an, zumindest ab und an mal mit einem Gericht zu tun, aber halt mehr arbeitsgerichtstechnisch. Aber was mir tatsächlich mal passiert ist, da war ich noch sehr, sehr klein, muss ich jetzt ganz kurz ein bisschen ausholen. Wir haben in dem Nachbarort von meinem Elternhaus, das ist auch in Sichtweite, also es sind glaube ich irgendwie 2 Kilometer oder so, aber in Sichtweite zu meinem Elternhaus gab es im Nachbarort ein großes Müllheizkraftwerk. Also das war für mich damals als kleiner Bub, so mit 5 oder so, oder mit 4, 5, 6, war das immer extrem faszinierend, weil das hatte halt 2 so riesengroße, hohe Schornsteine, die so nebeneinander nach oben gingen, wo immer angeblich Wasserdampf rauskam. Also böse Zungen behaupten, es wäre irgendwie der verbrannte Müll, der da rausdampft, aber angeblich ist es nur Wasserdampf. Und für jemanden, der halt jetzt erstmal 4 ist oder so, dann wirken natürlich diese Schornsteine oder diese Schlote, lass die halt irgendwie, keine Ahnung, wie hoch werden die sein, 40, 50 Meter vielleicht, aber die wirken auf einen kleinen Jungen natürlich irgendwie so hoch wie Wolkenkratzer in New York. Und ich fand es schon immer irgendwie faszinierend, weil es halt so groß war, weil es immer so geraucht hat und war zwar kein Atomkraftwerk, aber das hat mich irgendwie so an das erinnert damals. Und irgendwann hat mir meine Mutter mal irgendwie erzählt, weil ich es mitbekommen habe, also die wollte mir das eigentlich nicht erzählen, aber ich habe es halt mitgekriegt und dann musste sie es mir erzählen, hat sie mir mal erzählt, dass da jemand quasi hochgeklettert ist und von einem dieser Schornsteine nach unten gesprungen ist. Also quasi sich umgebracht hat. Und das war wohl da irgendwo dann, das war dann auch abgesperrt. Also ich weiß noch, dass wir dann da irgendwann mal vorbeikamen und da war dann irgendwie alles abgesperrt und Polizei und bla bla bla. Und ich habe dann halt gefragt, was da war. Und dann hat sie erst so ein bisschen rumgedruckst und hat es mir halt dann erzählt. Und ich weiß noch, ich konnte dann nächtelang nicht schlafen. Ich habe mir das dann total bildlich vorgestellt. Und selbst in dem Alter wusste ich schon, okay, wenn der jetzt aus 50 Metern Höhe da runterspringt, dann bleibt von dem unten wahrscheinlich nicht mehr allzu viel übrig, wenn der da auf dem Pflaster davor aufschlägt. Und dann habe ich mir halt das so bildlich vorgestellt, wie das dann aussah. Und also obwohl ich es gar nicht wollte eigentlich. Und jedes Mal, wenn ich dann mit dem Fahrrad vorbeigefahren bin, was recht häufig vorkam, weil es halt, wie gesagt, der Nachbarort war und immer, wenn ich mit dem Fahrrad gefahren bin, kam ich eigentlich da vorbei, musste ich daran denken. Und dann hat es mich immer so ein bisschen geschauert. Und ich habe mich dann auch lange Zeit im Winter oder gerade im Sommer, wenn es später war und ich war vielleicht noch bei einem Freund oder so, habe ich mich dann nicht getraut, da mit dem Fahrrad vorbeizufahren. Ich bin dann immer einen Umweg genommen, vorne über die Hauptstraße, konnte man dann auch lang fahren, waren halt immer Autos, aber da bin ich dann oft lang gefahren, weil ich da einfach, irgendwie hat mich das dann komplett beschäftigt und teilweise auch ein bisschen verängstigt. Und bis heute denke ich daran, wenn ich diese Schornsteine sehe, muss ich da bis heute dran denken irgendwie. Also das war so ein prägendes Erlebnis für mich. Es war jetzt zwar kein direktes Verbrechen, aber da habe ich mir das erste Mal, damit, da ist mir damals das erste Mal meine eigene Sterblichkeit so bewusst geworden. Und das ist, gerade wenn man so noch sehr, sehr jung ist, ist es schon ein großer Moment, wenn du das erste Mal erkennst, obwohl du noch am Anfang des Lebens stehst, okay, irgendwann stirbst du auch. Ja, das war's. Also eine recht erbauliche Geschichte, so ein bisschen zum Schmunzeln.
Ja, ich wollte ja eigentlich...
Hast du diesen Moment jetzt gehabt gerade?
Ja. Nein, wirklich. Mir ist nur gerade selbst tatsächlich, ich lache jetzt deshalb nicht, weil das, was ich jetzt erzähle, dann wiederum nicht mehr zum Lachen ist. Mir ist nämlich eingefallen, das ist just ein Jahr, nachdem diese Schmökel-Sache war, tatsächlich wirklich ein schlimmes Verbrechen bei mir in einem kleinen Nachbarort von meinem Heimatort passiert ist, was damals tatsächlich, das hatte ich völlig verdrängt, bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hatte. Und zwar haben dort zwei Männer in einem Landhaus, in so einem Ferienbungalow quasi, sowas, was man sich mieten kann, eine Frau umgebracht und anschließend die Leiche verstümmelt. Und die haben versucht, die Leiche dann in so einem Spezialofen zu verbrennen. Und das ist denen aber nicht gelungen. Und dann haben sie den Leichnam halt mit Messern, mit einem Fleischwolf und einem Hammer komplett zerstückelt. Und das haben die gemacht, weil die Frau, die sie umgebracht haben, angeblich Zeugin eines anderen Verbrechens von denen wurde. Und das hat damals tatsächlich für viele Schlagzeilen gesorgt. Das war auch in der Bildzeitung und sowas. Die wurden dann auch gefasst und verurteilt und so weiter. Aber das war ziemlich krass damals. Das war übrigens, und da will ich jetzt nichts Falsches sagen, aber das war, glaube ich, so, dass das entweder gehört das Ferienhaus oder das Ferienhaus daneben gehört entweder Flake oder Till von Rammstein. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wem von den beiden das gehört. Nur so als okay. Random Fact.
Wahnsinn.
Das war tatsächlich jetzt nicht zum Lachen. Das war eine ziemlich krasse Sache damals, die auch bundesweit Schlagzeilen gemacht hatte. Ich wollte eigentlich nämlich eine ganz andere Geschichte erzählen, und zwar eine Legende aus unserem Heimatort. Ich habe jetzt auch eben tatsächlich nochmal versucht zu googeln, ob man da irgendwas zu findet oder ob das nun so eine Geschichte ist, die man den Kindern bei uns im Ort erzählt hat, um ihnen Angst zu machen oder um sie davor zu bewahren, bei bestimmten Wettersituationen oder Lichtverhältnissen rauszugehen. Jedenfalls soll es angeblich am Ende der 80er oder Anfang der 90er, ich weiß leider nicht genau, wann es gewesen sein soll, wenn es denn stimmt, gab es wohl mal ein richtig schweres Unwetter. Also ein richtig extrem schweres Unwetter, und wo halt auch Äste vom Baum gefallen sind, Bäume umgekippt sind und sowas alles. Und am nächsten Morgen hat man dann quasi von meinem Elternhaus, nur knapp, sagen wir mal, 200 Meter entfernt, in einem kleinen Stadtpark eine Leiche gefunden, der Kopf eingeschlagen war, und daneben ein so, wie sagt man, ja, bei dir würde es wahrscheinlich eher zutreffen, ein armdicker Ast lag, also ein oberarmdicker Arm, aber so Oberarme wie du hast, der lag daneben, aber sonst lag dort halt kein Holz oder irgendwas, was vom Baum gefallen sein könnte. Und man hat das dann der Legende zufolge aber als Unfall abgetan durch diese Wettersituation, dass ihm das Ding einfach auf den Kopf gefallen ist oder auf den Kopf geschlagen ist und er deshalb dort im Park an seiner Wunde verblutet ist. Aber insgeheim erzählt man sich, dass der dort im Park in dieser verregneten, stürmischen Nacht umgebracht wurde. Ich weiß es, aber das habe ich bis heute nicht vergessen, diese Geschichte, weil ich auch leider nicht weiß, ich musste echt mal meine Eltern fragen, ob ich bezweifle gerade selbst, ob ich mir das jetzt selber ausgedacht habe, aber nee, das haben die Leute immer erzählt früher, die Geschichte. Ich muss da mal echt mal nachhaken bis zum nächsten Mal, ob da wirklich was dran ist. Ansonsten weiß ich noch, dass einmal, dass sie irgendwann mal bei uns in der Bank eine Bank überfallen haben. Und der Täter mit dem Fahrrad geflüchtet ist und mein damaliger Fußballtrainer ihn mit dem Fahrrad verfolgt hat, aber sie haben ihn nicht bekommen. Und er konnte tatsächlich auf dem Fahrrad flüchten und hat auch noch mehrere Banken oder Bankfilialen in der näheren Umgebung auf genau dieselbe Art mit einem Fahrrad ausgeraubt als Fluchtmittel. Fand ich immer witzig tatsächlich.
Zur Bank habe ich auch noch ein, zwei Geschichten. Das war auch lustig. Ich habe ja in der Bank gelernt. Also ich habe ja meine Ausbildung in der Bank gemacht. Und ich weiß noch einmal, irgendwie saß ich nachmittags hinten im hinteren Bereich, weil ich da in einer anderen Abteilung war. Und meine damalige Chefin hat irgendwie so vorne gehört, wie im Schalterbereich so ein bisschen so ein Tumult war. Also nichts besonders Großes, aber hat halt einer die Stimme gehoben und wurde so ein bisschen lauter. Und dann sagte sie so zu mir, oh, ich glaube, da vorne ist ein Überfall. Gehen Sie doch mal vor und regeln Sie das. Und ich so,
Was?
Wie? Was soll ich da jetzt genau machen? Und ich habe mir dann irgendwie, also ich musste dann wirklich nach vorne gehen. Ich habe mir dann so einen Kleiderständer genommen und habe den quasi so als Schlagwaffe zweckentfremdet und bin dann nach vorne gelaufen. Und dann war es aber tatsächlich irgendwie so, dass der schon weg war. Also da hat sich jemand aufgeregt, und weil er irgendwie kein Geld oder so bekommen hat, und hat dann irgendwie gegen die Theke getreten. Und wollte dann wegrennen, ist aber in der Drehtür hängen geblieben und dann noch quasi hat sich in der Drehtür so verfangen. und musste dann, glaube ich, sogar noch von irgendwem, der gerade reingekommen ist, dann befreit werden und konnte dann aber schlussendlich ja halt ja fliehen in dem Sinne. Also er hatte nichts gemacht, aber ich fand es halt schon interessant, dass meine Chefin da gesagt hat, oh, da ist ein Unfall, ein Überfall, glaube ich. Gehen Sie noch mal vor und regeln Sie
Warst
das
du da schon so ausgestattet, hätte ich beinahe gesagt, so gebaut wie heute?
mal. Noch nicht ganz so, aber ich habe schon auf jeden Fall da trainiert und ich hatte auch jetzt keine große Angst, weil ich komme ja aus einer fränkischen Kleinstadt. Bei uns sehen Überfälle, das ist auch eine Originalgeschichte, das ist kein Witz. Da ist jemand in die Filiale gekommen, das war jetzt auch in der Bank, wo ich gelernt habe, ist aber nach der Zeit passiert, dass ich schon nicht mehr dort war. Das hat mir dann noch eine ehemalige Kollegin mal erzählt, die da dann gerade am Schalter war. Da war der Schalter schon verglast, also mit so Sicherheitsglas. Und da kam halt einer rein mit einem, ich glaube, mit einem Küchenmesser. Also das ist ja schon mal eine gute Idee, so mit einem Küchenmesser in einen Schalter zu gehen, der komplett schutzverglast ist. Und da war auch, glaube ich, dann der Einzige, er hat auch niemanden bedroht, er ist halt einfach mit dem Küchenmesser da rein und hat gesagt, hat das Küchenmesser so hochgehalten, so quasi hier ist es, und hat gesagt, bekomme ich denn jetzt Geld? Und meine ehemalige Kollegin hat dann irgendwie so sinngemäß gesagt, nö, spinnst du? Geh mal bitte wieder, sonst muss ich die Polizei anrufen. Und dann hat er wohl irgendwie, ja, ist, war ein bisschen verdrossen, aber ist dann unverrichteter Dinge wieder abgezogen, ist in seinen Privat-PKW dann wieder eingestiegen und wollte nach Hause fahren. So, und dann hat sich halt irgendjemand das Nummernschild gemerkt, dann kam die Polizei halt irgendwann und dann haben sie ihn mitgenommen, mussten dann irgendwie, das habe ich dann alles im Nachhinein erfahren, auch von der Kollegin, die das dann noch erzählt hatte. Also es war eine ganz dubiose Geschichte. Die haben ihn dann noch mitgenommen und er hat dann irgendwie haben sie ihr dann noch erzählt, hat dann irgendwie noch den Beamten irgendwie angeboten, dass er ihnen noch das Benzin bezahlen kann. Also der war schon so ein bisschen neben der Spur, der Mann. Aber so laufen die Sachen bei uns eigentlich ab. Also so richtig große Strafverbrechen gibt es in einer fränkischen Kleinstadt zum Glück eher wenige. Bis fast gar keine. Also wenn dann mal was passiert, dann ist es natürlich immer ein riesen Bohai, weil sowas kommt halt hier selten vor. Das ist nicht wie in der Großstadt oder sowas, wo täglich Verbrechen geschehen. Und sowas macht halt dann auch immer mehr Wellen. Aber wir hatten tatsächlich auch vor, ich glaube, es war sogar erst vor 2 Jahren, eine Vergewaltigung, dass ein junges Mädchen bei einer Unterführung in der Nähe, wo ich arbeite, irgendwann früh, ich glaube, das war irgendwann so, ich glaube, das war sogar nach irgendeinem Feiertag, irgendwann, also an irgendeinem Feiertag früh um 4 oder so, durch diese Unterführung gelaufen ist und dann von einem Kerl oder von mehreren Kerlen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall vergewaltigt worden ist. Und das war schon was, was dann wirklich auch durch und durch ging und was auch Wellen gemacht hat, insofern, dass dann natürlich die Mädels auch bei uns auf der Arbeit gesagt haben, okay, ich fahre jetzt halt nur noch irgendwie erstmal mit dem Bus oder fahre jetzt noch mit dem Auto und laufe auf jeden Fall definitiv nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr durch irgendwelche Unterführungen oder durch irgendwelche Bahnhofspassagen oder sowas durch, weil man weiß ja nicht, wer da lauert. Ne? Und dann ist halt, hast du halt auch immer trotzdem gleich die Stimmen, die dann kommen, so nach dem Motto, ja, wenn wir den erwischen, dann machen wir den kalt oder sowas. Aber ja, weil sowas halt, wie gesagt, bei uns sehr, sehr selten vorkommt und dann macht das natürlich gleich richtige Wellen, wenn sowas mal passiert. Aber ja, das sind so die Hauptsachen, die mir so im Gedächtnis geblieben sind aus den
Es
letzten
ist ja
Jahren auch.
tatsächlich so, dass ich meine, also wie gesagt, ich komme ja aus meinem Ort, wo ich herkomme, der wohnt nicht mal 3000 Einwohner. Und da schlägt sowas, wahrscheinlich so wie bei dir, natürlich deutlich größere Wellen, wenn sowas passiert, als wenn du jetzt so wie jetzt ich in Berlin mittlerweile wohnst, wo dann halt doch mal einmal eine Woche, ne, das ist ein bisschen übertrieben gerade, alle paar Wochen mal jemand ermordet wird oder ums Leben kommt und das mehr oder weniger so, aha, zur Kenntnis genommen wird. Und während das so auf dem Dorf so Wellen schlägt und so auch diese, was du schon gesagt hast, hier auch so diese selbstjustizialen Züge annimmt, oder dann auch die Gerüchteküche hochkocht, so dass dann auf einmal Frank Schmökel neben dir im Rapsfeld liegt, ist schon ein krasser Unterschied. Ja.
Ich finde es, also ich finde es, vielleicht eine Sache noch, mich würde auch dazu wieder interessieren, ob die Hörer selber schon mal sowas erlebt haben. Habt ihr schon mal irgendwie mit Verbrechen zu tun gehabt? Seid ihr vielleicht auch schon mal Opfer geworden in der einen oder anderen Form? Wenn ihr darüber sprechen möchtet oder wenn ihr euch da mitteilen möchtet, gerne Feedback an uns. Gerne auch über Twitter, per Direktnachricht oder auch dann, wenn die Website online ist, dann darüber oder direkt sich euch an uns wenden. Also wenn ihr das teilen wollt und wenn ihr da Geschichten habt, gerne her damit, das ist wirklich sehr interessant, weil ich persönlich bin jemand, auch wenn du wenig mit sowas konfrontiert wirst, dann ist sowas natürlich immer was Besonderes irgendwie, was im negativen Sinne. Und ich habe da bis heute, obwohl ich ja jetzt nicht so der, zum Glück nicht so der Opfertyp bin und auch selten in solche Situationen komme, aber immer dann, wenn sowas passiert, kriege ich unfassbare Adrenalinschübe irgendwie. Ich habe dann so richtig Herzklopfen, mich macht sowas auch wirklich fertig. Ich habe einmal, als ich abends durch die Stadt gelaufen bin, hatte ich den Verdacht, dass zwei Kerle ein Mädchen vergewaltigen. Da waren die irgendwie, die waren in so einer Nebengasse und sie hat irgendwie geschrien und die beiden sind halt auf sie losgegangen. Und ich bin dann wirklich, ich habe gedacht, okay, da muss ich jetzt sofort eingreifen, wenn die da wirklich gerade versuchen, da irgendwas zu tun, habe mir dann meinen Schlüssel um die Hand gewickelt und bin dann dahin gerannt wie ein Verrückter und war schon kurz davor, so ungefähr dem einen irgendwie mit voller Wucht da so eine Clothesline zu verpassen, bis ich dann kurz davor noch gemerkt habe, dass die halt nur Spaß machen. Also die hat dann gelacht und die haben dann auch irgendwie, also das war einfach nur so ein Spaß irgendwie. Und ich habe dann halt, die haben dann schon so ein bisschen geguckt. Ich habe dann halt noch so kurz vorher noch abgedreht und bin dann halt auf irgendwas anderes. Da war so ein Spielplatz in der Nähe, bin dann halt irgendwo drauf zugerannt und habe so getan, als würde ich da irgendwas suchen.
Ja.
So. Und also das war halt, in dem Moment hatte ich halt wirklich Schiss, nicht in dem Sinne, aber ich war so aufgeregt und hab so gemerkt, wie mir das Adrenalin hochschießt. Man weiß auch gar nicht, wie man mit so einer Situation umgehen soll, wenn man damit nicht regelmäßig konfrontiert wird, was ja gut ist. Aber für mich ist sowas komplett ungewohnt. Man wird aus seiner eigentlichen Gefühlshaltung jäh rausgerissen, weil sowas passiert ja meistens plötzlich. Und es ist schon, finde ich, was wirklich Heftiges auch. Auch wenn man dann im Nachhinein, ich musste mich dann erstmal wieder beruhigen, habe dann erstmal mich so ein paar Minuten hingesetzt dort und habe dann halt einfach mal so tief durchgeatmet, weil ich war wirklich innerlich schon so weit, dass ich mich jetzt mit denen da irgendwie prügel. Und du weißt ja auch nicht, haben die jetzt Waffen einstecken? Haben die vielleicht ein Messer oder was, mit dem sie auf dich losgehen? Also sowas ist
Das ist
schon,
ja generell immer das Problem bei so
es
einen
ist
Sachen
eine,
zwischen als
ja.
Bürgerpflicht ist einschreiten, aber sich natürlich selbst auch der Gefahr jetzt nicht ausliefern in dem Sinne. Das ist, glaube ich, sehr oft das Problem in solchen Situationen, ne?
Das denkst du halt auch in dem Moment nicht. Ich meine, ich habe halt auch, wenn du in einer Kleinstadt wohnst ich kenne ja sämtliche Gassen und alles, von daher ist das vielleicht auch was anderes, wenn das jetzt eine Umgebung ist, die du vielleicht nicht unbedingt kennst. Aber natürlich, im Nachhinein habe ich mir dann gedacht, okay, was hätte ich denn gemacht, wenn die jetzt wirklich Waffen gehabt hätten und keine Ahnung, mich damit erwischt hätten. Das habe ich aber in dem Moment, soweit habe ich in dem Moment nicht gedacht. Ich habe da einfach nur gedacht, okay, da passiert jetzt was. Ich muss da jetzt auf jeden Fall irgendwie tätig werden und habe dann aber zum Glück ja noch rechtzeitig gemerkt, bevor ich da irgendwie wirklich einem da eine verpasst hätte, dass das nur ein Spaß ist. Aber du machst ja dann erst im Nachhinein die Gedanken, was wäre denn jetzt passiert, wenn wirklich jemand eine Waffe gezogen hätte? Oder was wäre passiert, wenn da vielleicht jetzt noch andere irgendwo aus dem Dunkel gekommen wären und dann vielleicht zu fünf auf mich losgegangen wären oder so? Solche Gedanken kommen einem ja erst im Nachhinein und dann fragt man sich schon, wie reagiere ich denn eigentlich richtig, wenn ich Zeuge von sowas, von so einem Vorfall
Ich
werde?
wurde
Wie mache ich es richtig damit, damit es nicht vielleicht noch weiter eskaliert?
tatsächlich mal nachts verfolgt. Ist mir gerade noch wieder eingefallen. Da bin ich damals von so einer Art Jugendclub nachts nach Hause gegangen über den Kirchplatz. Und ich habe schon aus der Entfernung gesehen, dass da halt irgendeine Gestalt, ich wusste jetzt nicht, ob Mann oder Frau, da steht halt jemand. Aber der hat nichts gemacht. Also der hat nicht telefoniert, der hat auch da nicht irgendwo geraucht oder so. Der stand da einfach nur und hat sich nicht bewegt. Ich musste aber an dem vorbei. Hab schon so richtig Herzklopfen gehabt und dachte so, ach du Scheiße. Und bin dann an dem vorbeigegangen und just in diesem Moment hat er sich zu mir umgedreht und ist genau hinter mir hergegangen, in genau demselben Tempo. Dann bin ich losgelaufen und dann ist die Person auch losgelaufen. Ja, das war, also zum Glück war ich damals noch ein paar Kilo leichter und dementsprechend auch ein paar km/h schneller konnte rechtzeitig nach Hause laufen und er war dann auch irgendwann weg. Aber da habe ich so richtig, ich sag mal so, hätte ich da auf Toilette gemusst, dann wäre es, ne? Ja.
Ja, also sowas ist auch für mich irgendwie immer richtig, richtig heftig. Ich bin auch, wenn du Kampfsport längere Zeit, also ich habe ja ein paar Jahre Kampfsport gemacht, du wirst dann auch, du bewertest die Sachen auch anders. Also wenn ich in eine Umgebung komme, die ich nicht kenne, dann versuche ich zumindest schon immer so ein bisschen abzuschätzen, okay, wer steht jetzt wo, wie sehen die aus, was für einen Eindruck machen die, könnten die unter Umständen irgendwie gefährlich sein. Selbst wenn das jetzt eine ganz normale Umgebung ist und ich versuche auch wirklich dann schon bereit zu sein, also ich nehme dann auch meine Kopfhörer raus, wenn ich an jemanden vorbei muss, der unter Umständen zum Beispiel alkoholisiert ist oder der vielleicht irgendwie potenziell gewalttätig sein könnte, aufgrund von was weiß ich auch immer irgendwie. Vielleicht weil es halt, man kennt es ja so, man geht abends irgendwie durch die Stadt und kommt an so einer Gruppe Halbstarke vorbei, die vielleicht getrunken haben. Dann mache ich mich da schon bereit. Und dann ist es schon ein paar Mal vorgekommen, wenn dann einer in meine Richtung sich bewegt hat, dann habe ich da auch gezuckt und bin auf den zugegangen. Dann sind die meistens halt dann zurück, weil das war meistens nichts. Also die wollten nicht angreifen oder so, sondern die waren halt einfach, haben halt einfach irgendwie rumgealbert oder was. Aber ich bin da schon sensibilisiert. Also es ist schon, man reagiert da schon anders. Und ich finde, es ist auch nichts Schlimmes. Also man sollte wirklich, gerade in Umgebungen, wo vielleicht öfters mal was passiert, also lass es U-Bahn sein, lass es irgendwo in Parks sein, die nachts vielleicht nicht mehr so gut besucht sind, sollte man immer versuchen, mit allen Sinnen da zu sein, vielleicht keine Kopfhörer hören oder irgendwas, sondern wirklich auch auf die Umgebung achten und gucken, wo könnte was herkommen, wo könnte jemand stehen. Das kann tatsächlich helfen. Also ist nur so meine persönliche Erfahrung damit.
Zum Abschluss ist mir tatsächlich noch eine Geschichte eingefallen. Das ist aber wirklich meine letzte. Zwar genau mit demselben Kumpel, mit dem ich damals in dem Rapsfeld lag, ist mir nochmal was anderes Kurioses passiert. Und also da weiß ich auch nicht, was uns da eingefallen ist. Ich war aber halt bei dem zu Hause und ich wollte fragen, damals hat man das ja so noch gemacht, auch unter Bros, dass man beieinander übernachtet hat, um irgendwie nachts Nintendo zu spielen oder was auch immer. Und ich wollte dann zu Hause anrufen und fragen, ob ich bei dem Kumpel übernachten darf. Und ist keiner rangegangen ins Telefon, obwohl ich wusste, dass das beim Vater zu Hause ist. Und musste es halt trotzdem wissen. Und der Kumpel hat halt auch jetzt nur 300, 400 Meter weg gewohnt. Also habe ich gesagt, okay, dann lass uns schnell zu mir nach Hause gehen und meinen Vater persönlich fragen. Und dann hatte ich irgendwie keinen Schlüssel mit dabei oder irgendwie sowas. Oder nee, doch, einen Schlüssel hatte ich dabei. Auf jeden Fall brannte überall Licht bei uns im Haus. Und ich habe dann nochmal versucht anzurufen mit dem Handy von meinem Kumpel. Und der ist halt nicht ans Telefon gegangen. Und ich hatte mich dann schon gewundert. Und dann sind wir halt ein bisschen dichter rangegangen. Und dann stand da so ein Pickup-Auto, also so ein Jeep, wo ein Mann drin saß, der laut klassische Musik gehört hat. Und der aus unserer Perspektive, also mit offenem Fenster klassische Musik gehört hat, der aus unserer Perspektive eine Strumpfhose über dem Kopf hatte. Es sah wirklich so aus. Ich bin mir auch bis heute sicher, dass der eine Strumpfhose auf dem Kopf hatte. Und dachte so, hab so innerlich einfach so eins und eins zusammengezählt. Da muss irgendwas passiert sein. Und wir haben dann halt diesen Mann im Auto beobachtet, hat sich auch nicht bewegt und hat einfach seine ganz, wirklich ganz laut klassische Musik gehört. Wo man heutzutage denken würde, natürlich, wenn das ein Verbrecher wäre, ihn natürlich, der beschallt die ganze Straße mit seiner Musik, damit auch ja keiner aus dem Fenster guckt und ihn beobachtet. Aber soweit haben wir nicht gedacht und dann sind wir wieder zu dem Kumpel nach Hause gegangen, haben dessen Vater Bescheid gesagt, haben gesagt, da muss irgendwas passiert sein oben bei uns zu Hause und dann haben wir uns mit Regenschirmen bewaffnet und sind dann in das Haus gegangen und haben meinen Vater gesucht, der einfach nur schlafend im Bett lag und deshalb das Telefon nicht gehört hat, der einfach so eingeschlafen ist. Ja. Das ist eine
Oh
total
Mann,
bescheuerte
ey.
Geschichte, aber ich bin bis heute sicher, dass dieser Mann im Auto eine Strumpfhose auf dem Kopf hatte. Aber wahrscheinlich dann aus anderen Gründen.
Vielleicht aus anderen Gründen, aber als Kind macht man sich da auch viel, 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 viel mehr und schwerer noch Gedanken, finde ich. Also ich habe mir auch als Kind viel häufiger über Kleinigkeiten dann den Kopf zerbrochen, die aus heutiger Sicht vielleicht etwas seltsam anmuten mögen, aber die mit Sicherheit nichts Gefährliches waren oder so. Aber als Kind ist man halt, hat man halt ein anderes Gemüt und auch eine andere Wahrnehmung und sieht Dinge grundsätzlich anders. Alles ist größer, alles ist irgendwie, wirkt irgendwie bedrohlich unter Umständen. Ja, genau. Also sagt uns bitte Bescheid, ob ihr öfters mal vielleicht so immer mal so zwischendrin eingestreut mal so ein paar Anekdoten wollt. Also es sind jetzt ja keine Verbrechen in dem Sinn, aber so kleine Anekdoten. Da gibt es mit Sicherheit noch das ein oder andere, was man erzählen kann, wo man vielleicht selber mal in gefährlichen Situationen war und wie man damit umgegangen ist. Falls euch das interessiert, gerne Feedback dazu. Ansonsten würde ich sagen,
Sind wir durch und
sind wir
können
durch
eigentlich
für
nur
heute.
schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen und uns vor allem nochmal auch im Namen von Toni bei euch bedanken, dass ihr uns so treu zuhört und dass euch einfach gefällt, was wir machen. Wir schätzen eure Meinung und euer Interesse an unserem Podcast sehr.
Absolut. Kann ich genauso auch nochmal bekräftigen. Vielen, vielen Dank. Ganz schöne Weihnachten an alle Hörerinnen und Hörer, an alle Neuen. Empfehlt uns gerne weiter, falls jemand über die Weihnachtsfeiertage so einen beschaulichen Podcast sucht zum Einschlafen. Dann gerne auf @truecrime.ger verweisen. Und ansonsten sagen wir, erholt euch gut, kommt gut ins neue Jahr und
bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Ciao.
Tschüss.